Moin und willkommen zur fünften und vorerst letzten Folge von Wer macht sowas? Einem Podcast vom Weser-Kurier, in dem wir mit spannenden jungen Menschen sprechen. Mein Name ist Jean-Pierre Fellmer und heute sprechen wir über das Thema Skaten. Wir sprechen darüber, wie das Skaten immer populärer geworden ist und sich dadurch verändert hat. Wir reden aber auch darüber, was es bedeutet, auf der Straße zu skaten und warum das manchen Menschen ein Dorn im Auge ist. Und wer in den 90ern oder 2000ern groß geworden ist, so wie ich, hatte vielleicht auch mal eine Skaterphase. Ein paar Jahre war ich auf dem Rollbrett unterwegs und habe ein paar leichte Tricks gelernt und das Ganze, wie viele andere, die ich kenne, dann irgendwann aufgegeben. Jemand, der dabei geblieben ist, ist heute bei mir im Studio. Ich begrüße Cristiano da Ross, 32 Jahre alt.
Moin Moin.
Moin, freut mich, dass du da bist.
Ja, vielen Dank.
Wie lange skatest du schon, Cristiano?
Aktuell bin ich bei ungefähr 22 Jahren, also mit 10 angefangen.
Mit 10 angefangen?
Ja.
Wie bist du dazu gekommen?
Ja, ein guter Freund von meinem Bruder ist damals Skateboard gefahren und wir haben da im Steintor gewohnt, direkt am Silweil. Und der ist dann immer vor der Haustür quasi hin und her gerollt und hat seine Tricks gemacht. Und als ich den das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir direkt, alles klar, das will ich jetzt auch mal probieren. Und der hat mich tatsächlich dazu verleitet, zu skaten oder skaten zu wollen überhaupt. Ab dem Moment war ich auf jeden Fall schon hin und weg.
Also echte Inspiration quasi.
Ja, voll. Also wirklich vom ersten Moment an so. Ich habe echt alles andere stehen und liegen lassen dafür.
Wie kommt es, dass du so lange dabei geblieben bist?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde fast sagen Passion. Also wenn man merkt, dass man tatsächlich irgendwie ein Talent dafür entwickelt hat und sehr schnell irgendwie gut wird, dass man auch irgendwie angesehen wird oder Erfolg hat, je nachdem, bleibt man halt auch einfach automatisch dabei. Irgendwie hat sich das niemals, oder habe ich das niemals in Frage gestellt, wann höre ich auf oder höre ich überhaupt auf?
Also immer dabei geblieben, immer weiter skated, es war nie irgendwie die Frage, jetzt sich motivieren zu müssen.
Nee, auf gar keinen Fall. Die Motivation war von Anfang an tatsächlich da. Ne? Ab dem Moment spätestens, wo die ersten Sponsoren kamen oder die ersten Erfolge kamen, war für mich klar so, ey, das ist genau meins, das wird auch immer so bleiben.
Sponsoren und Erfolge, wie lief denn deine Skate-Karriere ab?
Um genau zu sein, würde ich sagen, ich glaube mit 13, 14, das kann ich leider nicht mehr genau sagen, kam der erste Sponsor, das war dann Titus, für den fahre ich auch immer noch aktuell, für Titus Bremen, den Skateshop. Und darauf aufbauend kamen dann halt andere Sponsoren, die dann über den Skateshop generiert worden sind, womit dann eine Liste von 7, 8 Sponsoren zustande kam kurzzeitig. Und ja, Titus ist mir treu geblieben, schöne Grüße an dieser Stelle. Ich würde fast sagen, das war es auch eigentlich schon.
Da fing es dann wahrscheinlich auch an mit den ersten Wettbewerben?
Ja, nee, tatsächlich sogar früher. Ich habe als Initiator das Summer Jam Event im Sportgarten gewonnen und bin da tatsächlich noch ohne Sponsoren angetreten. Das wurde früher mal vom Attitude Skate Shop ausgetragen, einmal jährlich im Sportgarten. Und bin den dann gerne mitgefahren, weil ich wollte mich natürlich auch beweisen. Ich wollte zeigen, hey, guck mal, was ich drauf habe. Und im Zuge dessen habe ich danach den Sponsor bekommen. Ich glaube, das war so der Initiator, wo die tatsächlich auf mich aufmerksam geworden sind.
Du machst Wettbewerbe, du skatest seit 22 Jahren. Das ist ja schon mehr als so ein Hobby.
Das stimmt. Man könnte fast meinen, das wäre eine Berufung.
Ja.
Ja, ist es auch. Nur habe ich mein Hobby niemals zum Beruf gemacht. Die Option gab es bestimmt mal, aber ich habe sie niemals als meine wahrgenommen. Ne? Irgendwie aus diesem ganzen Sponsorkreis, in dem man sich irgendwann automatisch bewegt oder ich glücklicherweise mich bewegt habe, ne, aufgrund des Talents, niemals die Frage ergeben hat, so, okay, kann ich damit irgendwann mal Geld verdienen oder so, weil Gelder sind natürlich geflossen, aber das bewegte sich alles in einem sehr kleinen Rahmen und konnte auch nicht angesehen werden als festen Beruf. Nicht so wie heutzutage zum Beispiel, ne, wo tatsächlich Leute eine Sportart betreiben, um gezielt irgendwie Sportler zu werden, damit Geld verdienen zu können.
Es ist ja wahrscheinlich auch einfach nicht so leicht, das zu machen. Und der Druck ist wahrscheinlich dann auch da. Und es ist ja irgendwo auch eine Leidenschaft. Hat das auch was damit zu tun, dass man sich das nicht versauen möchte?
Es kommt ein bisschen auf die Einstellung an. So, ne? Es gibt ja solche und solche. Ne? Die Growing-Up-Kids von heute sind, würde ich fast sagen, echt eher darauf getrimmt oder trainiert, irgendwie schnell gut zu werden. Weil die wollen auch schnelle Erfolge sehen. Und würden sich, glaube ich, auch über schnelle Sponsoren freuen, wo es dann natürlich dann auch irgendwie Stuff regnet, ne? Das heißt Klamotten etc. oder halt auch Geld gibt. Zu meiner Zeit gab es das halt auch, aber irgendwie es war nicht so präsent. Dieses Thema, bin ich erfolgreich, wurde eigentlich nur damit verknüpft, ob du Contest gefahren bist und ob du gewonnen hast und ob man dich in Zeitschriften gesehen hat. Aber niemals mit deiner Präsenz, wie viel Geld habe ich damit verdient oder so. Ne? Das stand damals noch gar nicht im Raum.
Du hast im Vorgespräch zu mir gesagt, dass Skaten für dich ist wie ein Lebensstil und nicht, wie gesagt, ein Sport.
Richtig.
Was macht für dich der Lebensstil denn aus?
Die gesamte Grundeinstellung, würde ich fast dazu sagen. Ne? Erstmal, wie stehe ich zu der Sportart? Ne? Was bedeutet die mir? Und dann sieht man das ganze Skaten und drumherum überhaupt als Sportart. So, ne? Und da scheiden sich halt die Geister. Die einen sagen so, ja, das ist eine Sportart wie Tennis, Fußball etc., die ernst zu nehmen ist, die ja jetzt auch olympisch gegangen ist. Und die einen finden das gut, die anderen nicht. Und die anderen sagen so, nee, Mann, das ist ein Lifestyle, da bleibst du einfach real. Ne? So real im Sinne von, du bleibst einfach echt. Ne? Du lässt dich nicht verbiegen, du skatest, wann du willst und verkörperst auch die Person, die du sein möchtest, wann du willst. So, ne? Es gibt ja viele, viele Facetten. So, und für mich persönlich war das eigentlich immer nur die Freiheit, sagen und auch machen zu können, was ich möchte, zu jeder Zeit. Ne?
Das ist heute auch für dich immer noch so?
Ist tatsächlich auch immer noch so, ja. Also im Herzen sowieso und in der Realität wird man natürlich älter und muss auch arbeiten gehen, um Geld zu verdienen. Aber die Einstellung ist auf jeden Fall die gleiche geblieben. So, ne? Es hat immer so ein bisschen was Rebellisches auch, machen zu können oder machen zu wollen, worauf man gerade Bock hat. So, ne?
Ja. Du hast gesagt, man wird älter. Ich weiß noch damals, habe ich auch ein paar Mal richtig mies hingelegt und zum Glück nie was gebrochen damals. Aber ich frage mich, bei 22 Jahren kommen da ein paar Brüche zusammen?
Da kommt natürlich einiges zusammen, gerade in der Anfangsphase, wenn man viel lernt in kurzer Zeit, und das war bei mir auf jeden Fall der Fall. Das ging tatsächlich echt so mit 12, 13 auch in dem Zeitraum los, wo ich dann angefangen habe, gierig zu werden mit Wettbewerben. Versucht man besser zu werden, extremer zu werden. Das fordert aber auch extremere Stürze. Dementsprechend habe ich schon sehr viele Stürze hinter mir. Einer der fiesesten, die ich immer wieder gerne erzähle, ist tatsächlich auch auf einem Wettbewerb passiert, auf einem Club of Skaters, Deutsche Meisterschaft hier in Bremen in der Stadthalle. Da habe ich mir so fies die Rippen gebrochen, dass ich 10 Tage Krankenhausaufenthalt genießen durfte, inklusive OP.
Aber.
Und das war natürlich nicht so schön. Danach ändert sich so ein bisschen was, wenn man weiß, okay, der Sturz war gerade so doll, dass man potenziell irgendwie eine Stunde später vielleicht abgekratzt wäre. Hm. Da ist ja wirklich alles zugrunde gegangen. Aber nichtsdestotrotz bleibt die Passion so, ne? Also wenn man schon mal angefixt ist, so, das habe ich niemals in Frage gestellt. Höre ich jetzt auf oder skate ich dadurch anders, sondern es verheilt, du bist wieder fit, du gehst wieder skaten.
Ja, ja, und das ist seit 22 Jahren. Du kannst wahrscheinlich mitunter am besten beurteilen, wie sich diese Bremer Skater-Szene in der Zeit verändert hat. Du warst ja die ganze Zeit dabei. Wie war es damals, wie ist es heute?
Ja, ist auch eine sehr gute Frage. Ich würde fast sagen, früher war mein Verständnis für was ist eine Szene oder wie ist die Szene gar nicht so vorhanden. Nichtsdestotrotz war ich ja ein Teil davon. Bin mit Freunden skaten gegangen, wir hatten eine schöne Zeit und die Freunde haben auch viel gewechselt, weil jeder geht entweder anderen Interessen nach oder weiß ich nicht, oder wechselt auch einfach die Lager. Es gab auch verschiedene Lager, so, ne? Wie man sich das vielleicht vorstellen kann, gibt es ja in jeder Szene verschiedene Typen. So in der Skater-Szene hat man früher immer von den Rockern oder den Hip-Hopern geredet, so, und dann war immer die Frage, ja, zu wem gehörst du? Wir haben uns trotzdem alle gut verstanden. Heutzutage gibt es natürlich sehr viel mehr Gruppierungen, die aber untereinander gar nichts so zu bedeuten haben. So, wenn man sich sieht, dann skatet man zusammen und man hat auf jeden Fall eine schöne Zeit zusammen. Dafür gibt es ja mehrere Möglichkeiten, mehrere Austragungsorte.
Hm. Ja. Also es ist die Szene, es gibt ja nicht irgendwie den Bremer Skater e.V.
Ja, es gibt den e.V., das ist der Sportgarten e.V., ne, der irgendwie als Dachverband eigentlich für alle Sportarten gilt, die Ulrich Bade da irgendwie versucht zusammenzuhalten. Und in erster Linie war das auch Skateboardfahren, weil das damals alles irgendwie damit auch angefangen hat. Eine Szene an sich beinhaltet schon das Wort Skateboarding in Bremen. So, ja. Wenn du sagst, du fährst Skateboard, dann wird automatisch eigentlich immer gefragt, ah, kennst du den und den? Ja. So, ne? Weil wir haben eine relativ überschaubare Szene. Ich würde nicht sagen, mit bis zu unter 100 Leuten ungefähr, aber irgendwie kennt jeder jeden. Hm. Ne? Und dann stellt sich halt die Frage so, mit wem hängst du halt ab? Ne? Bist du halt mehr mit denen oder mit denen oder mit denen, aber prinzipiell.
Du hast ja gesagt, das entscheidet sich auch ein bisschen vielleicht darüber, was für Musik man hört oder auch über andere Faktoren noch? Oder?
Ja, früher wurde das auf jeden Fall sehr darüber definiert. So habe ich das auf jeden Fall noch in Erinnerung, dass ich eher einer war, der Baggy Pants getragen hat. Das heißt, ich war auf jeden Fall mehr so Hip-Hop so und hatte aber auch in meiner Crew, weil irgendwie alle haben dann irgendwelche Gruppierungen und Crews gebildet so, ne? Und in unserer Crew war dann auch so, ich war dann einer von drei Leuten, die Hip-Hop waren und die anderen vier waren halt voll Punk-Rock, aber wir waren trotzdem zusammen halt so eine Einheit. Das war witzig, weil wir waren grundverschieden und wahrscheinlich im Privaten gar nicht irgendwo derselben Meinung, aber auf dem Skateboard waren wir halt so eine Gang. So, ne? Wir waren alle zusammen und waren alle glücklich. Das war halt faszinierend, so jetzt darüber nachzudenken. Ne?
Wo trifft man sich denn in Bremen auch früher und heute? Hat sich das stark verändert?
Nee, eigentlich gar nicht. Es gibt nur mehrere Möglichkeiten, die sich da rauskristallisiert haben in den letzten Jahren. Hat halt, wie gesagt, was ich gerade schon erwähnt habe, im Sportgarten angefangen. Und darüber hinaus war Ulrich Bade so engagiert und hat uns dann den Bahnhofshofplatz ermöglicht, der jetzt mittlerweile ein Komplex geworden ist, wo man Shopping betreiben kann vom Hauptbahnhof. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Plaza oder sowas. Irgendwie sowas.
Das Citygate meinst du? Oder?
Citygate, genau. Ja, Citygate. Furchtbar. Könnt ihr euch das wahrscheinlich nicht vorstellen, aber vorher war die Fläche frei und dann standen da skatebare Obstacles und das wurde alles mit extrem wenig Geld ermöglicht. Das war unser Place to be damals, bis es halt leider abgerissen wurde. Hinzu kam da die Überseestadt, das ist ein fertig gegossener, in sich schlüssiger Skatepark. Dann gibt es in Teneva noch einen Skatepark, mit denen hat Uli aber zum Beispiel nichts zu tun. Dann gibt es noch die Skatehalle, P5 Skatehalle im alten Postamtgebäude. Das heißt, die Möglichkeiten sind eh schon mal sehr, sehr gut da. Und wenn man auf der Straße skatet, sind die Grenzen los, ne?
Ja, aber gibt es da so ein paar Hotspots in Bremen?
Tatsächlich ja, beim Theater am Leibnizplatz. Hm. Das ist unser kleines persönliches Magba, anlehnt an den berühmten Magba-Platz in Barcelona. Und dort treffen sich ziemlich viele Skater zu warmen Jahreszeiten, um halt zu skaten, abzuhängen, Spaß zu haben. So, und
da trifft man immer jemanden.
Da trifft man immer jemanden. Also so wie es trocken ist oder das Wetter es zulässt, trifft man immer jemanden. Also das ist garantiert.
Wenn dann jetzt zum Beispiel jemand kommt, ist jung, möchte anfangen zu skaten, ist die Szene da auch offen?
Ja, auf jeden Fall. Also kann ich direkt unterschreiben. Da gibt es keine Belustigung, Belächelung mehr, weil das hat schon so einen Grad an Akzeptanz irgendwie erreicht, dass man auch merkt, also selbst jetzt die 18-jährigen Kiddies, wie ich früher war und gesagt habe, so ey, weißt du, so probier mal deinen Schrott woanders, so selbst bei denen ist jetzt das angekommen, so ey, krass, du willst skaten, na klar, helfe ich dir. Ne? Und das finde ich halt voll geil, so dass die Entwicklung irgendwie auch so ein Stück weit offener auch für Anfänger geworden ist. Ja. Ne? Und
also man sagt dann auch mal, wenn da jemand kommt oder wenn da jemand am Rand ist, dann mal rübergegangen und sagt so, ey, wer bist du eigentlich? So.
Ja, auf jeden Fall. Neugierde ist da, gerade bei neuen Leuten. Und wenn jemand als Anfänger sich vorstellt, dann kenne ich das leider schon zu gut, dass die dann immer so ein bisschen scheu sind und Angst haben, weil die denken, ja, du fährst so gut und ich traue mich da nicht zu fahren. Und ich denen dann auch direkt die Angst nehme und sage so, nee, genau das ist es halt, was es ausmacht. So, ne? Wenn du Anfänger bist, skate mit Leuten, hol dir die Inspiration, weil irgendwann geht das halt Schlag auf Schlag. Ne? Du musst halt wirklich nur die Passion irgendwie dafür haben, am Ball zu bleiben. Ja. Und das ist, glaube ich, das Schwierigste an allem.
Wie ist es mit den Skateparks? Du hast gesagt, das wurden immer mehr, als du angefangen hast. Mhm. Wie viele Gelegenheiten gab es da?
Also wenn wir von den Anfangszeiten reden, wo ich wirklich so 11, 12 war, gab es nur den Schlachthof. Das war auch tatsächlich der allererste Skatespot oder der erste Platz, wo ich überhaupt gefahren bin. Es gab damals nichts anderes, glaube ich. Ich weiß nicht gar nicht, ich war noch so jung. Dort war übrigens auch der allererste Skatesturz mit Krankenhaus, aber nicht der schlimmste. Fällt mir gerade noch ein. Ja, wie gesagt, Schlachthof war da vor meiner Zeit wahrscheinlich schon und er ist immer noch da und es ist immer noch ein Ort, wo sich viele Leute treffen und skaten und auch viele meiner Jungs. Ich habe ja auch noch eine Crew mit ein paar Leuten und treffen sich immer gerne dort abzuhängen und zu skaten.
Das ist ja auch die Endless Grind Session.
Genau, die ist einmal im Jahr, dort trifft man alle.
Ich war auch da dieses Jahr für eine Geschichte und es kommen auch wirklich Leute von außerhalb dann.
Ja, das ist einer der wenigen Veranstaltungen in Bremen, die wirklich so ein, das ist so ein Save the Date 100% für die Skater oder die Skater, die sich in der Szene auch bewegen, weil Skater sein heißt ja nicht unbedingt, dass man auf Skateboard fährt, sondern dass man sich in der Szene bewegt oder mit den Leuten irgendwie abhängt, interagiert, weiß der Geier, zusammenarbeitet. Und da trifft man wirklich alles. Von 8 Jahren bis 88 habe ich da schon alles gesehen auf dem Skateboard.
Ich habe auch gesehen, dass da wirklich kleine Familien waren und dann ist der Papa nochmal, für geschätzt, sagen Anfang 40, aufs Brett gestiegen.
Richtig.
Und nochmal
richtig.
In die Halfpipe.
Das ist total geil, oder? Das ist so cool. Das zeigt auch wieder, wie Skateboardfahren irgendwie verbindet. Unabhängig davon, wie alt man gerade ist oder was man gerade macht. Ne? Da kannst du letzte Penner sein oder tatsächlich jemand sein, der im Anzug tagsüber arbeiten muss. Dann stellst du dich aufs Brett und du bist kein Anzugträger mehr, du bist ein Skater.
Ja. Ist die Szene dann auch da offen für Besuch? Weil vielleicht möchte eine andere Hörer ja auch nochmal.
Ah, auf jeden Fall. Sehr gerne. Eigentlich sind die Endless Grinds die werden eigentlich immer im August, Juli, August ausgetragen. Ich bin mir nicht genau sicher. Kann man auf jeden Fall nachgoogeln. Und selbstverständlich, je mehr Leute aufmerksam werden, desto schöner ist es so, ne? So, jeder darf die Family joinen. Und nicht nur Teil davon zu sein, sondern einfach mal auch in diese Welt einzuschnuppern und reinzuschnuppern, um zu zeigen so, oder um zu sehen, was geht hier ab.
Bis hierhin vielen Dank, Cristiano. Über eine Besonderheit dieser Skatewelt, über die sprechen wir gleich noch. Aber erst einmal gibt es einen kurzen Werbespot.
Ey Philipp, das ist jetzt nicht dein Ernst. Willst du den ganzen Kram auf dem Rad nach Hause schaffen?
Ich muss. Wir feiern bei mir und der Kühlschrank muss voll.
Bist du gar nicht bei Cambio Carsharing? Da kriegst du ein Auto für 2,40 die Stunde und zahlst mich mal eine Monatsgebühr.
Ja, Mist. Das hilft mir jetzt auch nichts.
Jetzt warte mal. Ich guck, ob gerade eins frei ist. Da hinten ist ja gleich eine Station. Dann fahr ich dich schnell rum. Moment. Ja. Geht fit, wir können los.
Echt jetzt? So schnell? Danke.
Cambio Carsharing. So viel Auto macht Sinn. Einfach anmelden, Kundenkarte abholen und los geht's.
Cristiano, du hast ja gerade eben gesagt, dass es das mit den Parks deutlich verbessert hat, die Situation in den vergangenen 20 Jahren. Aber im Vorgespräch hast du mir gesagt, dass es gar nicht mal auf die Parks ankommt, sondern auch, dass man auf der Straße skaten möchte.
Richtig, richtig. Die Parks sind immer nur so eine weitere Möglichkeit, um irgendwie seine Sportart irgendwie betreiben zu können. Das ist ja wie, wenn du sagst, du bist Tischtennisspieler, brauchst du offensichtlich eine Tischtennisplatte. Ne? Als Basketballspieler brauchst du ja irgendwie einen Basketballkorb. Als Skater brauchst du vermeintlich einen Skatepark, aber Skateparks dienen eigentlich nur der öffentlichen Unterhaltung, ne? Dass jeder wirklich dahin kann, weil der öffentliche Raum an sich eigentlich in erster Linie, ich würde fast sagen, tabu ist, weil es gibt sehr viele öffentliche Plätze, wo Skaten einfach verboten ist. Aber das ist ja genau der Reiz, der ein Skater irgendwie sucht und auch ausmacht, nämlich im Skatepark vielleicht seine Tricks zu verfeinern und zu verbessern, um dann im öffentlichen Raum sich irgendwelche waghalsigen Rails oder Treppenstufen runterzuschmeißen. So, ne? Das ist so das eigentlich das Essentielle daran.
Hast du ein paar Beispiele für auch Orte, die Straße, wo du häufiger mal unterwegs warst?
Also tatsächlich wäre auch wieder Leibnizplatz ein gutes Beispiel, weil es ist an sich eigentlich die Shakespeare Company in Kopplung mit der Schule. Und das sind die quasi die Vor- oder Hinterhöfe, je nachdem, wie man das dann sehen möchte. Das sind ganz normale Sitzbänke, das sind Steinplatten, auf die man sich setzen kann, aber das alles ist so harmonisch miteinander verbaut worden, dass es optimal, dass es wirklich ein optimaler Skateplatz ist, so, weil ein Skater sieht dann einen Skateplatz, wenn die Gegebenheiten da sind, so, ne? Also wenn der Boden gut ist, also die Anfahrt, wenn man irgendwie Stufenset hat und die Landung ist gut, dann ist es halt auch für uns irgendwie ein Skatepark halt. Irgendwie auf wilder Ebene.
Also das ist ja quasi noch, ich sag mal, ein bisschen abgetrennt. Das ist nicht mitten in der Straße integriert irgendwo.
Ja, ja, genau. Nee, natürlich, das versteht sich auch von selbst. So, ne? Also man findet ja nicht irgendwie, man läuft ja nicht irgendwie die Fußgängerzone entlang und auf einmal ist dann ein richtig tolles Handgeländer, was man skaten kann, sondern man muss halt schon gezielt danach suchen. Das heißt, es sind in dem urbanen Raum auch irgendwelche kleinen Orte, die vielleicht auch sogar manchmal versteckt sind, vielleicht auch sogar manchmal im Gebäude drinne sind, sind wir auch alles schon gefahren. Aber in dem Moment, wo man sie für Skaten irgendwie benutzt, halt dann auch irgendwie illegal sind. So, ne? Also wir wurden schon echt oft von irgendwelchen Plätzen verscheucht und mit Polizei gedroht und so weiter.
Also Polizei gedroht oder wurde auch Polizei schon gerufen?
Also ich persönlich hatte schon mal meine Erfahrung, weil ich in der Leupassage gefahren bin. Das ist sehr schön überdacht, ein sehr schöner Boden. Dort wird im Winter auch überwiegend viel geskatet, weil wenn es dann draußen regnet, kann man da immer noch mit wunderbarem Boden skaten. Und da gibt es auch so einen Körb, was man fahren kann, an einem Schaufenster dran. Und dann sind wir das geskatet und ein Passant hat uns dann halt verpetzt. Und dann kam die Polizei und musste uns dann irgendwie anzeigen. Das ist natürlich Blödsinn, also, aber das geht leider damit einher, ne? Weil viele sehen halt irgendwie nur Vandalismus im öffentlichen Raum und wir sehen halt kreative Auslebung.
Ja. Aber Leupassage ist ja auch vielleicht ein Ort, der dann belebt ist, viel besucht.
Ja, wir suchen uns tatsächlich auch die Zeiträume, wo wenig Leute da sind. Also Skater versucht auch irgendwie maximale Ruhe vor der Öffentlichkeit zu finden. Das heißt, wir suchen uns entweder die Tage aus, gerade Wochenendstage oder die Uhrzeiten aus, wo so wenig Leute wie möglich da sind, weil die bilden halt auch einen Störfaktor, ne? Also wenn sie uns nicht gerade verpetzen, stehen sie uns vielleicht im Weg rum.
Wie nimmst du denn die Skater-Szene so in der Öffentlichkeit wahr? Früher war es ja alles, sage ich mal, noch ein bisschen, so wie viele andere Subkulturen, halt immer eher ein bisschen belächelt oder so ein bisschen hier, da sind wir die Jugendlichen, die machen Radau. Hat sich das auch vielleicht ein bisschen geändert?
Ja, ich denke schon. Also meines Erachtens ziemlich doll sogar. Das Ansehen an sich ist natürlich gestiegen, weil was ich vorhin schon meinte, ist ja, dass Skateboardfahren ja auch olympisch geworden ist. So, ne? Die einen sagen, das ist sehr gut, die anderen sagen, das ist totaler Scheiß.
Was sagst du?
Ich stehe zwischen geht so und schlecht. Also ich bin da auch kein Fan von, weil verliert halt auch irgendwie an Realness, woran ich auch gerne klammer. Das heißt, das Echtheitsgefühl von Skateboardfahren mit dem ganzen Gefühl, was damit einhergeht, irgendwie auch verloren geht. Das heißt, es wird instrumentalisiert, indem man halt einfach eine knallharte Sportart draus macht, wo mega viel Geld zu verdienen ist. Und das tut es mittlerweile schon, weil viele Wettbewerbe auch nur darauf gezielt sind, irgendwie viel Geld auszuschütten. Und ja, um das generieren zu können, wird das halt natürlich publik gemacht. So, ne? Die haben hier so Streaming-Portale gebildet, die haben die Rechte an Fernsehsendern verkauft und so weiter und so fort. Ne? Also es wird halt wirklich sehr, sehr professionell aufgezogen seit Jahren.
Das ist auch dann kommerzieller geworden?
Ja, genau, kommerzieller.
Würdest du dir denn trotzdem noch mehr Akzeptanz für die Skate-Szene oder meinst du, es ist auch, sage ich mal, ein Niveau erreicht, wo man sagt, man kann gut als Skater heute damit leben, auf der Straße unterwegs zu sein?
So vom Gefühl her würde ich sagen, es gibt immer irgendwelche Menschen, die irgendwas dagegen haben, die denen das ein Dorn im Auge ist, wenn du gerade vor deren Haustür fährst, wenn du gerade auf derselben Straßenseite wie die fährst. Das wird sich, glaube ich, niemals ändern. Natürlich würde ich mich freuen, wenn Leute einfach vorbeigehen würden und sagen, hey, schön, dass mal einer irgendwie seine Sportart betreibt, aber es wird leider nicht ausbleiben, dass es Leute gibt, die einfach eine Bedrohung in jemanden sehen, der Skateboard fährt. Gerade wenn es um Skaten im öffentlichen Raum geht, die sich dann wirklich schnell auf den Schlips getreten fühlen, wenn du vielleicht deren Eigentum versehentlich mal kaputt machst. Ja. Zwinker, zwinker. Das ist natürlich niemals Absicht. So, die eigentliche Absicht ist eigentlich nur, sich selbst zu verwirklichen, ne? Gute Tricks zu machen an guten Orten. Beinhaltet leider auch mal irgendwie Zerstörung fremden Eigentums.
Aber kommt ein Skater für den verursachten Schaden auch auf?
Weiß ich nicht und ich hoffe nicht. Ich hoffe, ihr rennt schnell genug weg, Leute.
Zum Abschluss, seit 22 Jahren, wie gesagt, bist du dabei. Was wünschst du dir für die nächsten 22 Jahre in der Bremer-Skater-Szene?
Damit überraschst du mich jetzt. Prinzipiell wünsche ich mir einfach, dass alle weiterhin so cool miteinander umgehen, weil das ist eine wirklich schöne Entwicklung zu sehen. Dass die Leute immer mehr Respekt und Akzeptanz untereinander haben, finde ich sehr, sehr geil und auch wirklich mit offenen Augen und Ohren irgendwie um die Welt stratzen, nicht mehr so engstirnig mit sich selbst beschäftigt sind, wobei Skateboardfahren ja eigentlich auch das ist, ne? Ist ja eine Ego-Sportart irgendwo. Andererseits will man ja auch gesehen werden. Das heißt, man muss ein gesundes Mittelmaß finden. Deswegen finde ich die Entwicklung ganz gut und ich hoffe auch, dass es weiterhin so bleibt. Leute sollen immer mit offenen Armen empfangen werden und wirklich keine Berührungsangst davor haben, irgendwie, wenn sie mal skaten wollen, auf Leute zuzugehen und zu sagen, hey, ich fahre nicht so gut, aber bring mir das mal bitte bei. Sowas würde ich richtig geil finden.
Vielen Dank, Cristiano, für das Gespräch. Wir sind jetzt am Ende der Folge angelangt und somit auch am Ende der ersten Staffel von Wer macht sowas? Falls ihr die anderen Folgen meiner Kolleginnen noch nicht gehört habt, könnt ihr das natürlich nachholen. Den Podcast findet ihr auf allen üblichen Podcast-Plattformen. Und falls ihr Kritik oder Anregungen habt, dann schickt unserem Team doch einfach eine E-Mail unter wermachtsowas@weser-kurier.de. Mein Name ist Jean-Pierre Fellmer, ich verabschiede mich und wünsche euch eine gute Zeit.